Sie ist serbisch-österreichische Kabarettistin, pflegt messerscharfe Pointen und sie startet gerade voll durch. Malerina, die für ihr legendäres Programm Serben sterben langsam vielfach ausgezeichnet worden ist. Ja, und jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung, freue mich hier zu sein, danke.
Du, vor 2 Jahren hast du begonnen, erstmals mit Serben sterben langsam geschrieben, wurde es vorher von dir selbst, aber eben die Auftritte haben 2022 begonnen. Ein Mix, würde ich sagen, aus Zeitgeschichte, Nationalstolz bis zu einem gewissen Grad und sehr viel scharfen Pointen. Ist das bei dir im wirklichen Leben auch so? Geschichte, ist dir das ein Anliegen? Liebst du Geschichte?
Ich liebe die Wahrheit, würde ich sagen. Mehr als Geschichte, weil Geschichte schreiben die Sieger. Es ist aber so, dass ich eigentlich viel früher es schon geschrieben hätte. Es wäre im März 2020 in einer ersten Version fertig gewesen und es hätte am 13. März Premiere feiern sollen. Das war genau der Tag, an dem der erste Lockdown verkündet wurde. Und ich habe das noch am Tag zuvor beworben und gemeint, ja, ich hätte einen Bus Verwandte ausgeladen und das können wir jetzt alles machen, weil es genau unter 100 war. Und dann war halt zu. Und ich hatte damals noch meinen Brotjob, Gott sei Dank, habe mich anderen Dingen gewidmet und habe mir aber geschworen, sobald ich darf, werde ich es auch präsentieren. Dann gab es zwischen 2 Lockdowns mal einen Premierentermin im Oktober 2020, nur ein einziges Mal. Und ich glaube, wäre Peter Blau nicht gekommen, hätte gar keiner erfahren, dass ich das gemacht habe. Also das war. Und dann war aber bis Mai 21 wieder gar nichts. Und ich würde sagen, 21 ab. Seit Mai 21 spiele ich es ein bisschen regelmäßiger, aber das stärkste Jahr war schon ab 22, 23. Ja, da hast du schon recht.
Natürlich, jetzt ist es wieder voll losgegangen. Man muss sagen, viel Zeitgeschichte drinnen. Zum Beispiel sehr berühmt 1914, der Mord an Franz Ferdinand in Sarajevo am Balkan gelegen. Sein Abgang sozusagen und ein zweiter Abgang kommt auch vor in Serben sterben langsam, der Abgang von Heinz-Christian Strache nach dem Ibiza-Video sozusagen. Mhm. Ein ganz anderer Abgang, aber er war quasi weg von der Bildfläche. Und du hast dann irgendwie gesagt, sein Abgang war auch irgendwie schmerzhaft. Mhm. Ist das wirklich so?
Na, für mich persönlich in meinem echten Leben nicht. Aber für meine Kunstfigur sehr. Mhm. Und meine Kunstfigur repräsentiert eine doch nicht ganz kleine Gruppe der serbischen Community, die HC Strache damals eingesammelt hat. Es ist, glaube ich, so gewesen, dass man sich irgendwann darauf verständigt hat, dass man Xenophobie in der Form, die undifferenziert ist, nicht ganz durchdrücken wird als Partei. Und da kam es zur Überlegung, welche Gruppe wäre denn für uns profitabel? Die Gruppe der Serben hat sich angeboten, weil man da leicht mal irgendwie zusammenkam über alleine den Faktor der Islamophobie schon, würde ich sagen. Und man hat ihnen halt geschmeichelt, indem man in die gleichen nationalistischen Kerben schlägt, wie das auch die Populisten in der Heimat machen. Ich würde meinen, dass es eine weniger große Hemmschwelle gab, Populisten zu wählen, weil sich nach Titos Tod am Balkan in allen Ländern eigentlich Populisten breit gemacht hatten.
Interessant, weil du das sagst, immer wieder kommt ja Ex-Jugoslawien vor mit allen seinen Nachfolgestaaten und du bezeichnest sie so, wie das früher in Wien in den 80ern, 90ern oder auch 70ern wirklich normal war. Jugoslawen waren Tschuschen. Du sagst doch dauernd Tschuschen in deinem Programm.
Naja, ja, es ist so, dass ich als Person, die ja selber damit gemeint war, es so reframen möchte. Mhm. Oft ist es so, dass Begriffe, die schmerzhaft waren, neu in einen Kontext gebracht, dann die Kraft verlieren, Menschen damit zu kränken. Mhm. Da bin ich nicht alleine damit. Da gibt es auch zum Beispiel die Rap-Band S-Rap in Wien, die das ebenfalls machen, für die türkische Community in dem Fall, weil sich das irgendwann, hat sich der Begriff ausgeweitet auf alle Fremden zu diesem Zeitpunkt. In Deutschland gab es dann ein anderes Wort für diese Gruppe, weil sie größer war, aber hier haben die Ex-Jugoslawen, glaube ich, doch dominiert in dieser Zeit.
Aber war das wirklich schmerzhaft? War ein Ex-Jugoslawe damals negativ betroffen, wenn jemand so quasi ein bisschen grinsend, aber schon richtig, ja, von oben herab gesagt hat, Tschuschen, war das schmerzhaft?
Na, glaube ich schon, ja, klar.
Wirklich?
Selbstverständlich. Alles, womit man jemanden herabwürdigen will, ist nicht sehr cool, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, es war natürlich herabwürdigend bis zu einem gewissen Grad, ja. Und du, aber ich finde es mutig, also ich kenne das Programm von dir ja sehr gut, du verwendest das Wort ständig. Jetzt hat man ja den Eindruck, derzeit wird es im Sprachgebrauch nicht mehr so oft angewendet, wie das früher mal der Fall war. Da war es wirklich sehr diffamierend und von oben herab. Aber du kultivierst das richtig gehend und hältst es quasi am Leben.
Na gut, ich glaube nicht, dass ich es allein am Leben halte. Ich glaube, da überschätzt man meine Macht, wenn man das echt so sieht. Nein, nein, die Macht hätte ich gar nicht. Ich könnte es auch nicht künstlich am Leben erhalten, wenn es nicht noch da wäre. Mhm. Also ich glaube, dafür ist meine Reichweite dann doch zu klein.
Also es ist noch da. Und was auch da ist, irgendwie augenzwinkernd zumindest, geht es immer ein bisschen auch um den Hass in verschiedensten Formen. Mhm. Zum Beispiel auch zwischen Volksgruppen am Balkan, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel der vermeintliche Hass zwischen Serben und Kroaten. Mhm. Auch den thematisierst du.
Das geht sich gut aus, weil das für Menschen am Balkan echt schon so ein Running Gag ist. Es ist schon so lächerlich, wie sehr sich diese Nationen historisch betrachtet gehasst haben, dass es wirklich viele, viele Witze dazu gibt. Mhm. Ich würde Ähnliches aber nicht tun über Konflikte, die noch am Leben sind und wo man nicht weiß, ob es wieder zu einer Eskalation kommt. Ich halte eine erneute Eskalation mit den Kroaten für wahnsinnig unwahrscheinlich, Gott sei Dank.
Ja.
Während das im Kosovo so nicht ist.
Wäre meine nächste Frage jetzt gewesen.
Würde
Kosovo ist brenzlig, oder? Würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe das Einzige, was ich dazu sage, ist, dass eine große Gruppe der Leute bereit war, Hadži Strache unter anderem auch zu wählen, weil er die Unabhängigkeit des Kosovo dementiert hat. Mhm. Und ich sage auch, dass, dass die Community jeden Affen gewählt hätte, der das gesagt hat.
Wahnsinn.
Was bedeutet, dass Hadži Strache ein Affe war oder nicht? Ich weiß es nicht, das kann der Zuseher dann für sich beantworten. Aber ja, und ich halte es für schade, dass das so ist, dass man irgendwie Wahlkampf macht mit einem Thema, das aus dem 14. Jahrhundert ist, aber... Ja.
Richtig. Damals war der entscheidende Krieg, das Amselfeld, ein riesen Prestigeverlust. Zumindest in Serbien hält man das hoch und gibt nicht zu, dass der Kosovo ein eigenes Land sein könnte. Aber es ist ein ganz, ganz anderes Thema. Blicken wir zurück auf deine Kindheit und Jugend. Ein sehr spannendes Thema, weil es ist nicht gleich nebenan passiert von uns jetzt hier im Sendestudio im ersten Bezirk. Du kommst aus einem Dorf in Serbien. Deine Eltern, auch Großeltern, die Eltern vor allem, sind als Gastarbeiter dann nach Österreich gekommen, schon in den frühen Zeiten, in den 70er, 80er Jahren, und haben dich dann später nachgeholt, als quasi kleines Kindergartenkind nach Innsbruck.
Genau.
Wie ist denn das, wenn man aus der Welt Serbiens in die Welt des großen Berges, der Nordkette, des Bačakovels, des Adelbergs eintaucht? Das ist eine vollkommen andere Lebenssituation auf einmal. Wie verkraftet man das?
Ich finde es so lustig, dass die Leute glauben, man hätte irgendwie in den Bergen gelebt. Nur weil man Gastarbeiterkind war in Innsbruck. Wir haben, also die sind da, meine Mutter war im Hotelgewerbe, als ich klein war. Aber da ist man mit einem Bus hingefahren in ein bestimmtes Hotel, wo man gearbeitet hat, und hat dann diesen Skiort wieder verlassen. Niemand dieser Leute hat in den Bergen gelebt. Ich stelle mir das immer, wenn jemand sagt, leben in den Bergen, dann sehe ich mich in einem Dirndl auf einer Alm. Und irgendwie, oder Skifahren oder so, alles das gab's ja nicht. Das ist ja schon, jetzt vor allem ist es echt den Privilegierten vorbehalten. Damals waren schon auch, würde ich meinen, so normale Tiroler Familien Skifahren. Aber dafür hätte man ja Dinge haben müssen, die wir alle nicht hatten. Und wenn man nicht schon immer Ski gefahren ist oder nicht schon immer irgendwas gemacht hat mit diesem Berg, dann ist er einfach da und versperrt einem den Horizont. Viel mehr tut dieser Berg nicht für einen, wenn man nicht bereit ist, sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Aber natürlich, Innsbruck ist umkettet von der Nordkette, von
Bačakovel. Ja, es ist wie in einer Badewanne.
Ja,
es
eben.
Ist ganz schlimm.
Genau in der Mitte unten liegt Klein Innsbruck und das sind Riesenberge. Insoweit ist natürlich schon ein Leben, das anders ist, als in Serbien zu leben, sozusagen. Man, Serbien hat auch teils Hügelländer und so weiter, Richtung Süden, Richtung Nisch, wird es dann gebirgiger. Aber im Wesentlichen bist du dann plötzlich in ein Bundesland, sage ich mal, zumindest gekommen, das ein bisschen anders ist als das zu Hause gewesene. Und bald danach kam mir dann die Übersiedelung auch nach Wien, in die große fremde Stadt, 2 Millionen Einwohner. Dagegen ist ja Innsbruck ein Kaff, muss man ganz offen sagen, 100.000 Einwohner, Wien ist 20-mal so groß. Und du hast dann begonnen, in dieser großen fremden Stadt Wien eben Literaturwissenschaft zu studieren. Sehr, sehr spannend, ein sehr spezifisches Studium und du hast es durchgezogen.
Nein, habe ich nicht. Fertig gemacht habe ich es nicht.
Nicht fertig gemacht, ja.
Aber ich habe was machen wollen, was kreativ ist. Mhm. Und ich wusste nicht ganz, wie man das macht. Es ist nicht so einfach, weil das ist kein Beruf, der einem vorgezeichnet wird. Das ist nicht so logisch, was man machen muss, damit man Künstlerin sein kann, wie es zum Beispiel ist, was man tun muss, damit man Arzt sein darf oder Friseurin oder so. Es gibt ganz viele Berufe, die logischer nachvollziehbar sind. Und Kunstunis sind nicht so niederschwellig erreichbar für jedermann, wie die öffentliche Uni das ist. Und nachdem so etwas wie die Angewandte oder die Akademie der Bildenden Künste, irgendwie schien das alles sehr weit entfernt für mich. Ich hätte auch keine Präsenzuni machen können, weil ich arbeiten musste immer neben dem Studium. Und dann habe ich halt dann hat vergleichende Literaturwissenschaft irgendwie geklungen wie etwas, was im entferntesten Sinn mit kreativem Text zu tun hat. Und in meiner allerersten Vorlesung hat ein dann Professor gesagt, manche verirren sich immer in diesen Lehrgang, weil sie hoffen, was Kreatives mal zu machen. Und da muss ich diesen Leuten sagen, dass sie vielleicht diesen Hörsaal verlassen sollten, weil es sehr frustrierend für sie sein wird, zu erfahren, dass es nichts Kreatives gibt, das sie hier lernen können. Aber ich hatte halt keinen Plan B. Ja. Und ich habe nur das skribiert, also bin ich sitzen geblieben. Und er hatte recht. Also es war nicht sehr kreativ. Ich bin dann über Umwege gelandet in der Medienbranche. Mhm. Und auch das ist nicht sehr kreativ. Mhm. Ich meine, der Beruf eines Journalisten ist nicht der Beruf eines Schriftstellers. Er ist an sich nicht er ist kreativ in der Umsetzung seiner Arbeit, aber nicht in dem Inhalt, weil die Aufgabe ja ist, zu erzählen, was stimmt. Natürlich kann auch ein Journalist kreativ sein, aber ich wollte halt nicht für Wolfgang Fellner arbeiten. Das wäre mir einfach unangenehm gewesen. Also habe ich irgendwann mir gedacht, ja gut, dann produziere ich einfach Text immer wieder mal für meine Festplatte. Und ich hätte es auch okay gefunden, das für mich in meiner Freizeit zu tun. Nicht jeder findet jetzt die ultimative Erfüllung in seinem Beruf. Und es ist schon ein Privileg, für das ich jeden Tag dankbar bin, dass ich das machen darf.
Also, wenn du das sagst, ich finde sie schon als Journalist, die kreative Erfüllung. Allein, dass man Künstlerinnen und Künstler hier im Stadtgespräch immer wieder interviewen kann. Man taucht in Lebenssituationen, Lebenswelten ein, die spezifisch sind. Jeder tickt auf seine Art und Weise anders. Jeder hat es irgendwie geschafft. Und trotzdem sind sie unvergleichlich. Also Stadtgespräche hatten wir bis dato über 400. Mhm. Lauter Promis, Leute, die sozusagen die es geschafft haben, unter Anführungszeichen. Und trotzdem ticken sie alle ein bisschen anders. Es gibt nicht das Erfolgsrezept im kreativen Leben offensichtlich, aber alle brennen für das, was sie tun. Sie haben Leidenschaft und das ist egal, ob man so jung ist wie du oder fast ganz jung. Das kannst du mit dem Otto Schenk auch noch besprechen, der schon weit über 80, eher 90 ist. Die Kreativität bleibt erhalten, das Brennen für die Tätigkeit. Und das vereint euch alle. Man liebt das, was man tut, offenbar.
Ich für meinen Teil tue das sehr. Mhm. Und ich gehe wirklich immer auf die Bühne und bin voller Dankbarkeit. Also es ist Dinge wie Müdigkeit oder Überforderung, alles das kann es dann gar nicht mehr geben, weil man einfach das seinem Publikum unterordnet, für das man eine tiefe Verbundenheit empfindet.
Und das Publikum schätzt das sehr, was du magst. Viele, viele Preise hat es schon gegeben, zum Beispiel den österreichischen Kabarettpreis, den Salzburger Stier, auch eine große prestigeträchtige Auszeichnung. Vor kurzem jetzt erst heuer, 2024, den Deutschen Kleinkunstpreis. Du bist ganz oben angelangt. Überall kommt Serben sterben langsam gut an, beim Publikum, aber auch bei der Jury.
Ja, es ist Es ist schon faszinierend, muss ich sagen, weil ich das echt nicht sehr berechnend geschrieben habe. Mhm. Das war einfach für mich, was ich zu der Zeit zu sagen hatte. Entstanden ist das Stück aus einem Ärger heraus. Die Dinge, die mich lustig sein lassen, sind häufig die Dinge, die mich sehr wütend machen, mich sehr betroffen machen. Es ist so, dass Humor manchmal auch ganz nah bei Trauer wohnen kann. Und mir ist diese Art von Humor sehr nah. Und ich mag es, mit diesem Spannungsverhältnis zu spielen, wo man lacht, um sich zu entlasten und aber das einem mehr so entweicht. Gar nicht so, was immer ganz leicht ist. Das heißt aber nicht, dass ich das per se einem eskapistischen Text überlegen finde. Gar nicht. Ich finde, Eskapismus ist wichtig. Und diese Texte überdauern auch eine längere Zeit oft als polizatirische. Alles hat seine Berechtigung, aber mir nah sind halt immer sehr, sehr schwere Themen.
Bestimmt,
und ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen das teilen und es so lustig finden können wie ich, weil mein Humor ist schon sehr morbid.
Naja, morbid weiß ich nicht, aber er ist sehr scharf, er ist ungewöhnlich, sage ich einmal, und du nimmst dir kein Blatt vor den Mund. Du sprichst die Dinge wirklich offen an, wo man sich denkt, mutig, auch diese Nationalismen, wie sie gegeneinander agieren und das offen auszusprechen auf der Bühne und dann zu hoffen, es gibt Lacher, es könnten ja auch welche zum Pfeifen anfangen, weil sie sagen, um Gottes Willen, was ist mit der los, bitte? Aber gepfiffen wird nicht, es wird trotzdem gelacht. Ist es nicht auch ein bisschen ein Risiko, wenn man so grenzgängerisch schreibt, Hass zwischen Serben und Kroatien? Das muss man sich mal trauen und es trotzdem lustig rüberbringen oder über Tschuschen zu reden.
Ich habe sehr viele kroatische Fans tatsächlich.
Ja, aber es ist mutig. Das könnte ja total ein Schuss ins Knie sein, oder?
Ich weiß, aber das ist eben, warum man solche Inhalte nur machen kann, wenn man wirklich, wirklich die Kulturen kennt.
Natürlich.
Und wenn man echt die Mentalität dieser Leute kennt.
Ja.
Ich finde es immer wahnsinnig lustig, wenn autochthone ÖsterreicherInnen Menschen aus dem Ausland erklären wollen, was sie denn kränken müsste. Weil wir sind ja vielleicht ein bisschen selbstironischer, als man uns zutraut.
Ja. Du sicher nicht. Also bei dir merkt man es definitiv.
Aber auch viele meiner Landsleute. Sonst glaube ich, hätte ich viel, viel größere Shitstorms schon erfahren. Wenn es nicht so ist, dass wir einfach ein bisschen selbstironisch sind. Ich glaube, anders hält man die Geschichte dieser Länder auch nicht gut aus.
Wirklich? Findest du rückblickend overall, dass die Geschichte der Völker Jugoslawiens sozusagen eine besonders tragische ist? Würdest du das so sagen? Oder so eine sehr belastende?
Nicht jetzt. Also, mein Gott, ich finde da, möchte es nicht vergleichen mit anderen, aber ich denke schon, dass der Versuch, eine Brudernation zu sein, aber nicht alle Informationen hat, die es historisch gebraucht hätte, schon dazu geführt hat, dass tiefe Narben entstanden sind in den Seelen dieser Leute.
Doch. Sehr gut formuliert, auch sehr gut umschrieben alles. Mhm. Ja, spannend, wo du schon überall unterwegs gewesen bist, ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Du warst teils im Rateteam von Was gibt es Neues? Die ORF-Promi-Kabarett-Show sozusagen mit Oliver Bayer. Du bist am Donauinselfest aufgetreten im Ö1-Zelt auf der Kulturbühne sozusagen. Warst in der Stadthalle bei der Verfilmung des Kabarettgipfels unterwegs und natürlich auf unzähligen Bühnen in diesem Land. Was fehlt denn da noch als große Trophäe, wo du sagst, da muss ich hin?
Ich muss überall hin, wo Menschen gerne meine Kunst sehen wollen. Das ist mir am wichtigsten. Und überall, wo man mich veranstaltet und Leute kommen, ob das jetzt ländlicher ist oder städtischer, betrete ich die Bühne eigentlich mit derselben Haltung. Ob jetzt da 50 Leute sind oder 500, sollte für die Künstlerin und den Künstler eigentlich nie einen Unterschied machen. Also so gesehen fehlt mir nichts. Ich hoffe, dass Menschen weiterkommen, um sich anzuhören, was ich für sie vorbereite.
Das ist absolut empfehlenswert. Und empfehlenswert ist ja auch immer wieder die Bitte unserer Besucherinnen und Besucher, das Ding des Lebens herzuzeigen. Du hast etwas mitgebracht, aber ich habe es noch nicht so gesehen. Was ist es denn eigentlich?
Weil das eine ganz kleine Sache ist. Ich habe mitgebracht meine Ohrringe.
Oh!
Ja, die sind ganz klein. Und oft, wenn ich etwas Besonderes mache oder glaube, ich brauche an dem Tag besonders viel Glück, trage ich sie. Denn sie haben meiner Uroma gehört.
Wirklich?
Meiner Oma, Entschuldigung.
Oh.
Weil ich habe vorhin meiner Nichte erklärt, was das für Ohrringe sind. Und da habe ich immer von ihrer Uroma gesprochen. Darum habe ich es jetzt kurz
vertauscht. Das heißt, ein lebenslanges Erinnerungsstück sozusagen, ja. Muss man sagen.
Das sind einfach kleine, herkömmliche Goldohrringe, aber trotzdem eines der wertvollsten Gegenstände, das sie besessen hat, meine Oma. Und ich genieße es, wenn ich sie trage und immer, wenn ich mich hübsch zurecht gemacht habe und ich trage sie und dann gehe ich wo rein und die sagen, gnädige Frau, zu mir sehe ich sie im Geiste nicken.
Boah, das ist ja, da kommen gleich die Tränen. Toll. Danke, sehr persönlich. Immer wieder gibt's ganz interessante Dinge des Lebens. Was anderes Interessantes, das du jetzt gerade magst, ich sag nur Stichwort Bernie Wagner.
Ja.
Man kennt ihn ja, ein Debatten-Podcast, den ihr da macht. Ich habe mir auch einige Folgen davon eh schon immer angehört, aber jetzt auch in Vorbereitung. Es ist einfach sensationell. Es ist wirklich hochstehende Factfighters. Da geht's um Pro und Contra von Themen, die aufregen, würde ich einmal sagen.
Genau, ja. Also wir nehmen manchmal Dinge, die wirklich Menschen beschäftigen, die aktuell politisch sind, aber häufig auch Banalitäten, die aber, wenn man sie in Frage stellt, die Realität, in der man lebt, komplett auf den Kopf stellen. Wie zum Beispiel das Konzept des Lügens, wenn es das gar nicht gäbe. Das Konzept von Sterben oder die Notwendigkeit zu schlafen und gleichzeitig aber Dinge, die also Inhalte, die politischer sind oder gesellschaftskritischer. Und es ist so, dass Freunde in ihren Diskursen ja oft mal d'accord gehen, sonst wären sie ja nicht gut befreundet. Man ist ja nicht eng befreundet mit jemandem, dem man eigentlich nur widersprechen will, weil das einfach sehr aufreibend und anstrengend ist. Ja. Darum würfeln wir immer am Anfang der Podcast-Folge, wer dafür und wer dagegen ist. Ja. Und dann gehen wir in diese Haltung und versuchen, uns selbst möglichst ernst zu nehmen in dieser Haltung und argumentieren für und wider.
Blicken wir auf die private Malerina. Der Wechsel vom bürgerlichen Namen der Marina Lakovic auf Malerina. Ist das ein alter Ego? Ist das ein Parallelleben? Oder ist die Malerina eh das, was du bist mit deinem auch bürgerlichen Namen?
Malerina ist mein Künstlername. Könnte man auch sagen, Kunstfigur heißt nicht, aber dass, wenn ich jetzt eine andere Figur erfinde, ich meinen Künstlernamen ändern werde. Das werde ich so nicht machen, obwohl ich in meinem nächsten Stück ein anderes Sujet spielen werde, natürlich, um nicht mich selbst zu wiederholen. Allerdings wollte ich eigentlich nur ein Wort haben. Ich finde es sehr schön, wenn ein Künstlername nur ein Wort ist. Und dann denke ich mir so, ach, was gut genug ist für Cher, ist gut genug für mich. Gut. Ich will nur ein Wort.
Cher ist so ein Fall, aber man merkt schon natürlich, dass so Künstlernamen, die ihn vergeben haben, oft auch belasten können. Stichwort Falco, Hansi Hölzel. Irgendwann war ihm das zu viel, ein Doppelleben, das er irgendwie nicht mehr führen wollte. Oder Tom Neuwirth, ursprünglich als Conchita Wurst. Dann hat es nur mehr geheißen, Wurst gibt es nämlich nur mehr Conchita und jetzt ist gar nichts mehr aus dem damaligen. Weil du ja immer wieder diese Rolle schlüpfen musst. Verkleiden, bemalen, der Falco macht auf cooler Checker. Ist die Malerina das, was du als normale Lady auch bist? Oder musst du da schon so eine Identität annehmen, wo du sagst, irgendwie muss ich spielen.
Naja, ich spiele sehr gerne eine Karikatur dessen, was ich kritisieren mag, weil ich nicht gerne, ich würde sagen, moralisierend werde in dem, was ich tue. Und zu karikieren und die Person und der Gegenstand zu werden, an dem man Kritik übt, bewahrt einen davor und symbolisiert mehr eine gewisse Rastlosigkeit, würde ich sagen. Es ist ein Fragezeichen. Es ist ein rhetorisches mich um mich selbst drehen, bis ich mich der Lächerlichkeit preisgebe. Und das ist mir das bevorzugte Stilmittel. Darum.
Ja. Du magst es auch ohne jüdische Niere, großartig. Und man muss es auch sagen, das ist vielleicht auch so eine Art Leidenschaft. Du sprichst wirklich viele, viele Sprachen. Deutsch, Serbisch, Englisch, Italienisch, Rumänisch. Ist diese Sprachleidenschaft ein bisschen so ein Parallelleben, wo du gesagt hast, naja, wenn es auf der Bühne nichts mehr wird, wäre ich Dolmetscherin oder sowas?
Dolmetscherin. Weiß ich gar nicht, aber was ich schon habe, ist, ich habe das Privileg, ich bin mit drei Sprachen aufgewachsen. Ja. Meine Eltern sprechen bis heute mit mir vorrangig Rumänisch. Ich denke auch, dass die Tatsache, dass wir Walachen sind, das ist eine rumänischsprachige Minderheit in Serbien, über die es auch viele Vorurteile immer gab, mich vor jedem Patriotismus schon jung bewahrt hat. Ich habe keine Nation, die mir ein Nest gebaut hat. Ich musste mir jedes Nest selber bauen. Ich habe noch nie verstanden, warum irgendwelche Landesgrenzen mich zwingen sollten, Dinge auf eine bestimmte Art zu reflektieren und zu betrachten. Mhm. Und hatte immer einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.
Das merkt man dir auch an. Und eine ich glaube, zügellose, du bist jedenfalls ein freiheitsliebender Typ, der einfach mitten in der Welt steht und da gibt es keine Grenzen, keine Schranken, weder im Programm, bei den Dingen, die du ansprichst, noch so, wie du es jetzt gerade erzählt hast. Ganz zum Schluss noch so wirkliche Leidenschaften, wo du sagst, wow, dafür brenne ich, ich habe es aber noch gar niemand gesagt. Gibt es sowas?
Ich glaube, dass ich einer der letzten Menschen bin, die einfach sagen, ich bin Philanthrop. Mhm. Ich liebe Menschen wirklich sehr. Mhm. Ich liebe das Leben und alles, was darin ist. Und ich bin nicht gern allein. Ich bin sehr sozial. Ich bin immer unter Leuten. Und meine sozialen Batterien, weil die Leute sagen, die sind nie leer. Ich empfinde es überhaupt nicht als anstrengend, bei Menschen zu sein. Ich kann eher Kraft daraus ziehen und Freude. Und ich würde sagen, meine große Leidenschaft sind tatsächlich Menschen.
Ich glaube, ein besseres Schlussplädoyer fürs Gemeinsame unter die Leute gehen, wenn man in Wien sagt, gibt's gar nicht mehr. Es war großartig, wieder eine ganz besondere Persönlichkeit kennengelernt zu haben beim Stadtgespräch. Malerina, vielen Dank für den Besuch bei uns und weiterhin alles, alles Gute, viel Kraft und weiterhin so viel Optimismus und Mut bei deinen Sachen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke für das schöne Gespräch.